Und jetzt lautet das Thema ja zum zweiten Mal Hitzeperioden und Gott. Zunehmende Hitzewellen oder auch zunehmende Hitzeperioden, das ist im Moment eines der großen Themen in den Medien. Es ist ein Thema, das Menschen ganz stark bewegt. Es wird sogar gesagt, dass dieses Thema vermutlich die nächsten Parlamentswahlen in der Schweiz stark beeinflussen wird. Und tauchen wir deshalb doch kurz ein in die aktuelle Stimmungslage durch einen ganz kleinen Videoclip.
Mark. Hitzewellen in Deutschland wie vor kurzem sind keine Seltenheit, aber werden sie sich in Zukunft auch häufen? Erst am 26. Juni wurde in Deutschland ein neuer Juni-Hitzerekord gebrochen. Geht dieser Trend jetzt unaufhörlich weiter? Müssen wir in Zeiten des Klimawandels häufiger mit solchen Hitzeperioden rechnen? Allgemein befinden wir uns ja schon auf einem erhöhten Temperaturniveau. Fast jeder Monat fällt so warm aus, kalte Monate werden zur Seltenheit. Und das Institut für Klimafolgenforschung an der Uni Potsdam hat das erforscht. Die heißesten Sommer in Europa seit 1500 unserer Zeitrechnung ereigneten sich alle seit der letzten Jahrhundertwende. Und aktuellen Klimadaten nach zu urteilen, haben Hitzewellen und andere Wetterextreme in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Und auch deren Wahrscheinlichkeit steigt vor allem seit dem Jahr 2000 nicht nur schnell, sondern sogar rapide an. Monatliche Hitzerekorde treten in der ganzen Welt heute fünfmal häufiger auf, als es bei einem stabilen Klima der Fall wäre. Und diese Zunahme der Hitzeextreme entspricht genau dem, was von der Klimawissenschaft als eine Folge der globalen Erwärmung vorhergesagt wurde. Die Arktis taut in rasantem Tempo viel schneller als gedacht und das trägt zu einer Verringerung der Temperaturkontraste bei und dazu, dass das natürliche Muster des Jetstreams gestört ist, dieser immer langsamer oder sogar ins Stocken gerät. Und dieser ist aber für unser wechselhaftes und mitteleuropäisches Wetter verantwortlich.
Das genügt. Das war nur ein kurzes Warm-up, das ich jetzt nicht weiter vertiefen möchte, denn unser Thema heißt ja Hitzewellen und Gott. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen zum zweiten Mal einladen, das Thema Hitze anhand der Bibel zu untersuchen. Das ist ja in den Medien kein Thema. Schade eigentlich. Aber ich möchte euch heute Morgen einladen, das Thema Hitze noch einmal anhand der Bibel zu untersuchen. Und ich persönlich bin unglaublich erstaunt, wie viele Stellen es gibt. Und was mich vor allem verblüfft, ist der Inhalt dieser Stellen. Also als ich da vor 3 Wochen oder 2 Wochen die erste Predigt hielt, habe ich im Voraus gedacht, das ist so eine Sommerpredigtreihe, das gibt nicht so viel Arbeit. Und dann habe ich mir die Stellen näher angeschaut und bin stehen geblieben vor diesen Stellen, war verblüfft, was für einen tiefen Inhalt diese Stellen haben. Und ich überlege mich auch, sogar ob ich noch eine dritte Folge anschließen soll zu diesem Thema. Letztes Mal haben wir uns mit Stellen nur aus dem Alten Testament beschäftigt und heute wollen wir uns mit Stellen beschäftigen, auch aus dem Neuen Testament. Mag sich jemand noch erinnern? Ich glaube, war vor 2 Wochen. Nach welchem Großereignis in der Bibel lesen wir zum ersten Mal von Hitze? Noch einmal, einige waren ja vielleicht da. Nach welchem Großereignis lesen wir oder finden wir in der Bibel zum ersten Mal, daran werden wir dann nachher anknüpfen, von Hitze? Ja, genau, nach der Sintflut. Da sagt Gott nach dieser Sintflut, das will ich nicht mehr machen. Diese Erde einfach so vernichten, diese Erde einfach so ersäufen mit Wasser. Und deshalb sagt Gott dieses wunderbare Wort, solange die Erde steht. Ihr werdet dann sehen, das Wort hat Bedeutung, solange. In der ersten Stelle aus dem Neuen Testament dann. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Frost und Hitze. Und wir haben gesehen letztes Mal, mit dieser Zusage, mit diesem Versprechen hat Gott eine neue Zeitepoche in der Geschichte eingeläutet bis heute. Ein neues Zeitalter, nämlich wir könnten sagen, das Zeitalter der Geduld Gottes statt sofortiger Bestrafung. Ich sage es noch einmal, weil mir das so wichtig geworden ist. Aufgrund Gottes gerechter Heiligkeit Und auch aufgrund dessen, dass die Menschen Rebellion haben im Herzen gegen Gott. Aufgrund dessen müsste Gott alle paar Jahre oder vielleicht sogar alle paar Monate nach seiner heiligen Gerechtigkeit eine erneute Sintflut senden über diese Welt. Aber jetzt hat Gott eine neue Epoche eingeleitet. Die Epoche der Geduld. Gott will nicht den sofortigen Tod des Sünders, sondern er hat Geduld. Er wirbt um Menschen noch heute. Er will den Menschen die Chance geben, zu ihm umzukehren. Jemand hat einmal gesagt, seither tropft der Himmel auch von Tränen Gottes über Menschen, die ihn nicht kennen. Der Himmel ist also nicht nur erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, wie wir vorhin gesungen haben, das natürlich auch. Aber es gibt im Himmel auch eine Stimmung, die geprägt ist von Trauer. Die geprägt ist vom Werben um Menschen, die Gott nicht kennen. Auch am Werben um Menschen, die gegen Gott rebellieren. Und trotzdem, im letzten Buch der Bibel ist uns beschrieben, dass die Rebellion der Menschen gegen Gott noch einen Höhepunkt erleben wird in Zukunft. Ich will es einmal überlegen. Gott ist so barmherzig, hat so viel Gut und trotzdem sagt uns das letzte Buch in der Bibel, es wird noch zu einem Höhepunkt kommen der Rebellion der Menschen gegen Gott. Das lesen wir in Offenbarung 20. Es heißt, diese rebellierenden Menschen, die werden so zahlreich sein wie Sand am Meer. Der Schwerpunkt wird einmal mehr im Nahen Osten sein. Dieser letzten großen Auflehnung und Rebellion gegen Gott. Und dann geht diese Epoche der Geduld Gottes zu Ende. Deshalb heißt es hier, solange die Erde besteht. Es gibt also ein Verfalldatum. Dann wird diese Epoche der Geduld Gottes zu Ende gehen, der Epoche, wo wir jetzt noch drin sind, drin sein dürfen. Und dann wird es, ich sage es mal so, einen radikalen Klimawandel geben von Gott her. Einen radikalen. Das ist die erste Stelle, die wir zu uns reden lassen wollen heute Morgen aus dem Neuen Testament. 2. Petrus 3, Vers 10. Ihr seht es da vorne. Da heißt es, krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente, man kann auch übersetzen, die Gestirne oder die Planeten werden vor Hitze verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. So wird uns in der Bibel das Ende der jetzigen Weltordnung beschrieben. Es gibt ja noch mehr Stellen dazu, auch detailliertere Stellen. Das ist einfach die im Neuen Testament, die so ganz kurz und bündig das beschreibt. Hitze und Feuer stehen am Ende der gegenwärtigen Weltordnung. Und Hitze und Feuer, das sind schon im Alten Testament immer wieder Bilder für das Gericht Gottes. Und hier ist es auch ein Bild für das Gericht. Im Gerichtsfeuer wird Gott jeden Schauplatz der Sünde vernichten. Mir ist etwas aufgefallen, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne diese Stelle ja schon lange. Mit diesem Gerichtsfeuer wird Gott jeden Schauplatz der Sünde vernichten, und zwar nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel. Ich kann euch das nicht genau erklären. Warum das so ist, aber es gibt so einige Stellen, die uns das schon auch andeuten. Zum Beispiel im Buch Hiob sehen wir, dass der Satan ja ein gewisses Zutrittsrecht hat zum Himmel. Oder Daniel 10, da sehen wir auch, dass dunkle Mächte irgendwo in dieser himmlischen Welt auch was bewegen können. Oder im Epheserbrief lesen wir, dass das Machtzentrum der Dämonen, der finsteren Mächte im Moment direkt unter dem Himmel ist. Und deshalb wird hier der Himmel auch genannt. Das klar ist, der stolze, selbstsichere und gegen Gott rebellierende Mensch wird keine Chance haben, wenn das passiert. Krachen werden dann die Himmel zerbersten und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Und ich habe mich die Frage gestellt, warum lässt uns das Gott jetzt schon wissen? Was hilft uns das, wenn wir das wissen, dass das einmal passieren wird? Will uns Gott so Angst machen? zu einem verkrampften, gesetzlichen, angsterfüllten Christentum? Warum macht es Gott? Oder will er, dass wir einen Zukunftspessimismus verbreiten? Oder will er mit dieser Ankündigung die Sensationsgier von uns Christen befriedigen? Es gibt ja Christen, die kommen so richtig in Hochform, wenn es um Endzeitprophetie geht. Je gruseliger, desto mehr ist man in Hochform. Ich sage euch ehrlich, ich war auch einige Zeit in dieser Phase. Bin aus diesem Zug wieder ausgestiegen. Warum? Weil das nicht das ist, was Gott damit erreichen will, wenn er uns das sagt. Es geht hier nicht um Spektakel. Es geht nicht um Befriedigung von irgendwelchen Sensationen in der Zukunft. Aber warum lässt Gott uns das wissen? Und zwar jetzt schon, was mit diesem Planeten passiert und sogar mit dem Himmel, mit den Himmeln passiert. Denn einen Grund finden wir gleich im nächsten Vers. Das hat mich noch so bewegt. Wir müssen nirgends hinfahren für Spezialvorträge über Endzeit, sondern es ist ganz einfach. Einfach den nächsten Vers lesen und diesen beherzigen. Ich blende euch den ein, 2. Petrus 3, Vers 10 und jetzt Vers 11, wo wir einen Grund finden, warum lässt uns Gott das ausrichten? Warum sollen wir das schon wissen, wie es am Ende sein wird? Da heißt es nämlich weiter, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie vorher beschrieben im Vers vorher, wie wichtig ist es da, dass sie ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Jetzt möchte ich gerne mal schauen, was ihr denkt, wenn ihr das lest, diesen Vers. Wie wichtig ist es da, dass er ein durch und durch geheiligtes Leben führt? Vielleicht denken einige, oh, aber das tönt denn abgehoben frömmlerisch. Durch und durch geheiligtes Leben. Ich habe mir die Mühe genommen, in den neuen Übersetzungen zu schauen, dass das ein bisschen verständlicher formuliert wird, aber keine verständlichere Übersetzung gefunden als diese. Überall steht es so, weil es halt im Grundtext auch der Gedanke ist, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Das soll uns Ansporn sein. Was heißt denn das? Ein geheiligtes Leben führen. Dieser Begriff geheiligt finden wir ja schon im Alten Testament. Zum Beispiel im Tempel in Jerusalem gab es Gefäße, verschiedene Töpfe, da gab es verschiedene Pfannen, die waren geheiligt. Oder wir können auch sagen, die waren ausgesondert und zwar nur für den Gebrauch für Gott im Tempel und im Gottesdienst. Geheiligte Gefäße. Das heißt also, wenn jemand von den Tempelbesuchern sagte, ja, ich habe heute Abend eine große Geburtstagsparty und im Tempel ist doch nichts los, ich kann doch eine dieser Pfannen auslehnen und Spaghetti darin machen. Oder eine Bratpfanne, da hat es wirklich Bratpfannen gehabt. Ich kann doch die auslehnen für heute Abend, ich bringe die morgen wieder in den Tempel, und im Tempel ist ja nichts los heute Abend. Dann wären diese Gefäße entheiligt worden. Geheiligte Gefäße heißt, die sind ausschließlich bestimmt für den Gebrauch im Tempel, für den Gottesdienst und für Gott. Und dieser Gedanke ist jetzt drin, neutestamentlich. Wenn das auf alles diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass er ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Das heißt, ich möchte es ganz einfach auslegen, ein Leben, das eben ausschließlich auf Jesus ausgerichtet ist. Auf Jesus ausgerichtet leben. Wir sollen dadurch ermutigt werden, wenn wir das wissen, wie das Ende sein wird unserer Weltordnung. Jetzt schon. Auf Jesus ausgerichtet leben. Und auch da kann man wieder kritisch fragen, ja, aber ich kann doch nicht den ganzen Tag die Bibel lesen. Muss doch noch arbeiten und manchmal möchte ich gerne noch im Rhein schwimmen gehen und so weiter. Wie ist denn das gemeint, dieses auf Jesus ausgerichtet, ausgesondert leben? Es gibt dazu ein ganz einfaches Motto, ihr seht es da vorne, und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, aber da ist eine tiefe Wahrheit drin, dass wir so leben, immer mit der Frage in unserem Herzen, was würde Jesus tun in meiner Situation? Das ist nichts Verkrampftes. Natürlich kann man das auch verkrampft sehen und sagen, immer jeder sieht, oh, was würde Jesus jetzt sagen? Oh, ich weiß es, hoffentlich mache ich nichts Falsches. Nein, das ist so eine gelassene Grundhaltung eines Christen, der immer wieder überlegt, was würde Jesus jetzt machen in meiner Situation? Eine ruhige Grundhaltung. Wie würde, morgen überlegen wir das wieder für die nächste Woche oder heute schon, wie würde Jesus meine Arbeit bewältigen? Was würde Jesus in der nächsten Woche für Prioritäten setzen? Oder wo würde Jesus hingehen und wo würde Jesus nicht hingehen? Und das Schöne ist, wenn wir nach diesem Motto leben, das ist geheiligtes Leben, dann werden wir nicht gestoßen in einen übermäßigen Aktivismus, einen gestressten Aktivismus, sondern es lässt uns immer wieder neu gute Prioritäten setzen. Denn Gott überfordert uns nicht. Das ist eines seiner Wesen, auch das Wesen von Jesus. Er überfordert uns nicht. Und wir dieses geheiligte Leben, dieses Leben, das auf Jesus auch im Alltag fokussiert ist, das Schöne ist, dann machen wir die gewaltige Entdeckung, je mehr ich mein Leben ausrichte auf Jesus, desto mehr fließt mir seinen Frieden, wie wir auch gesungen haben, und seine Kraft auch ganz real zu. Und das macht das Christenleben spannend und lebendig. Ich hatte ein Privileg, das haben nicht alle, ich weiß es, aber ich hatte das Privileg, Eltern zu haben, die nach diesem Motto gelebt haben. Also in unserem Haus, in unserer Familie tönt es nicht immer, was würde Jesus sagen? Dieser Satz hörte man selten. Aber ich würde sagen, sie haben das verinnerlicht. Und ich habe als Junge schon immer wieder gestaunt, meine Eltern, die haben ein spannendes Leben. Da passiert so viel Interessantes, da gibt es so spannende Begegnungen. Das hat mich ermutigt, es lohnt sich, ein geheiligtes Leben zu führen. Ein Leben, das auch im Alltag ganz natürlich, aber klar auf Jesus ausgerichtet ist. Ein durch und durch geheiligtes Leben. Ich bin nicht weit gekommen mit meinen Bibelstellen über die Hitze, ihr merkt's. Ich bin noch ein bisschen bei diesen zwei Wörtchen gestanden. Durch und durch geheiligtes Leben. Was heißt das? Durch und durch, ja, das verstehen wir alle. Das heißt, können wir sagen, das für echt. Etwas durch und durch echt ist. Durch und durch. Und das will uns dazu ermutigen, dass wir uns als Christen nicht irgendwann einmal angewöhnen, so ein Doppelleben zu führen. So zwei Gesichter zu haben. Ein Sonntagschristentum. Sonntag bin ich Christ und im Alltag bin ich Heide. Nein, durch und durch. Auf Jesus ausgerichtet sein. Wo fängt denn das an? Dass man sich so irgendwann so angewöhnt, so ein Doppelleben zu führen. Noch einmal Sonntag Christ, im Alltag Heide. Ich habe dem lange nachgedacht. Ich denke, das beginnt oft dann, wenn wir Gottes Wort hören, vielleicht im Gottesdienst, oder auch wenn wir Gottes Wort persönlich lesen, dass wir anfangen, schnell zu denken, das kann man eh nicht anwenden. Ist ja gut, dass in der Bibel steht, ist ja gut, dass hier gepredigt wird, aber das kann man doch nicht anwenden im Alltag. So beginnt das Doppelleben. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Erlebnis in den Sinn gekommen, das mich sehr stark geprägt hat. Das war während meiner Ausbildung auf St. Krishona. Wir waren im Unterricht. Ich sehe heute noch diesen Dozenten. In Seelsorge war es ein erfahrener Dozent, viele Jahre im Dienst. Und da kamen wir irgendwann auf ein ethisches Thema und dann hatte damals, ich mache mich gut erinnern, ein Teil der Klasse so richtig rebelliert und haben dem Dozenten nach vorne gerufen, das kann man doch nicht leben im Alltag. Und ich sehe den Ernst Gassmann, er ist ja schon lange pensioniert, ganz ruhig da vorne stehen und hat gesagt zu den Studenten, zu uns Studenten, wenn man immer sagt, das kann man eh nicht anwenden, dann müsst ihr euch mal die Frage stellen, ob ihr überhaupt wiedergeboren seid. Boah, da war Stille. Alles angehende Pastoren und Missionare. Und der Ernst Gassmann sagt, wenn ihr immer wieder sagt, wenn Christen immer wieder sagen, das kann man nicht anwenden, dann muss man sich fragen, ob man überhaupt wiedergeboren ist, ob man überhaupt eine richtige Bekehrung erlebt hat. Hey, das war ruhig im Unterricht, war eine heilsame Lektion. Wenn wir nämlich wiedergeboren sind, wir haben es gesungen vorher, wunderbar. Wunderbar haben wir es gesungen. Dann haben wir den Heiligen Geist und da fließt uns diese Kraft immer wieder auch zu. Und wir dürfen uns üben, diese Kraft des Heiligen Geistes auch im Alltag anzuwenden. Wenn ihr das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Warum wird uns das gesagt? Wir finden im Umfeld dieser Stelle aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, noch eine weitere Antwort. Und gerade im übernächsten Vers. Warum lässt das Gott uns schon wissen? Und da heißt es, ich blende euch diesen Vers jetzt auch ein, da heißt es, wir warten auf den neuen Himmel. Wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Das ist jetzt ja nicht der Fall. Das heißt also, Christen warten nicht auf eine Heilung dieses alten Planeten, blauen Planeten, warten auch nicht auf eine Reparatur dieses Planeten. Das heißt ja nicht, dass wir nicht mithelfen dürfen, Sorge zur Umwelt zu tragen. Das schließt sie ja nicht aus. Aber Christen warten nicht auf eine Heilung von diesem alten Planeten Erden. Christen warten auch nicht auf das Weltende, sondern Christen warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Und das hat auch wieder Auswirkungen. Und darauf wollen diese Bibelstellen uns hinweisen und ermutigen. Christen sagen, bei allem Schönen, das wir erleben, bei allem Schönen, was uns begegnen, eine wunderbare Abendstimmung, ein schöner Moment jetzt in den Ferien. Zum Glück kann man das mit dem iPhone einfangen. Oder auch schöne Momente mit der Familie. Christen sagen im Wissen von dem allem, vielen Dank, Jesus. Und wir genießen das auch im Moment, all das Schöne, das uns begegnet. Und gleichzeitig vergessen wir nicht, dass es alles vorübergehend sind. Gleichzeitig denken wir daran, wir sind ja woanders zu Hause. Und wenn wir Schweres erleben, und wir erleben manchmal auch Schweres. Letzten Sonntag war ich bei den Eltern, die ihre einzigen 2 Söhne verloren haben durch einen Verkehrsunfall. Das ist schon speziell, wenn man dort sitzt. Die haben mir erzählt, wir haben so viel Gutes erlebt mit diesen Söhnen. So viel Gutes. Jetzt mit einem Schlag weg. Christen sagen immer wieder, sind sich bewusst, das ist nicht das Letzte zum Glück. Das ist nicht das Letzte. Paulus sagt, die Nöte, die wir haben in dieser Welt, die sind alle zeitlich begrenzt. Und deshalb, wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Und so bleiben wir weniger kleben, angeklebt am Vergänglichen. Es gibt noch eine weitere Stelle, wo diese neue Welt beschrieben wird. Da kommt das Wort Hitze auch vor im abkühlenden Sinn. Ich glaube, der Daniel hat schon zitiert, ich werde das nicht mehr groß ausführen, weil ich noch auf ein letztes Wort eingehen möchte. Auf die Stelle möchte ich euch trotzdem zeigen, weder Hunger noch Durst wird sie jemals quälen, dieser neuen Welt Gottes. Sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein, denn das Lamm, das in der Mitte steht, wird ihr Hirte sein. Das ist der Himmel. Habt ihr am 1. August auch die Nationalhymne gesungen? Ich habe sie 2-mal gesungen. Und einmal muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich den Text ja auch nicht mehr so kannte. Es heißt in einer Strophe, in des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen. Und ich habe für mich gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Wenn wir im Himmel sein werden, werden wir nicht mehr träumen, sondern das wird all unsere Träume übersteigen. Aber es ist trotzdem schön, die Nationalhymne. Und ich bin auch dafür, wie der Gemeindepräsident von hier, wir stehen zur alten Nationalhymne und nicht zur neuen. Bin ganz einverstanden. Also jetzt konnten wir schon ein bisschen schwelgen in himmlischen Sphären, aber ich möchte noch eine Bibelstelle mit euch anschauen, die uns jetzt aber wieder zurückbringt in die Realität, zum Leben als Christen in dieser Welt jetzt. Nämlich diese Stelle, die hat mich auch stark noch bewegt in der Vorbereitung. Deshalb möchte ich das mit euch teilen, wo es heißt, lasset euch die Hitze, die euch begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Das ist eine markante Stelle. Die gilt für uns alle. Lasst euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Um was geht es hier? Was ist das für eine Hitze? Wenn die Petrusbriefe im Speziellen lesen, aber auch andere Briefe im Neuen Testament, aber gerade im Petrusbrief wiederholt Petrus mehrmals, das Christsein bringt unangenehme Hitze mit sich. Er spricht hier von der Leidenshitze. Unangenehme Hitze, Leidenshitze in Form vom Unverstandensein wegen Jesus oder belächelt sein oder auf die Seite gestellt werden wegen Jesus oder einfach Ablehnung wegen Jesus oder auch innere Bedrängnis, innere Leidenshitze bis hin zu Diskriminierung und Verfolgung. Wir dürfen nicht vergessen, die ersten Adressaten von diesem ersten Petrusbrief, die standen mitten in der ersten großen Christenverfolgung im Römischen Reich. In diesem Brief wird das immer wiederholt. Christsein bringt unangenehme Hitze mit sich. Unannehmlichkeiten wegen Jesus. Und das tut weh. Das macht uns immer wieder auch traurig. Manchmal macht es uns auch unsicher. Aber was wird uns da als erstes gesagt? Unannehmlichkeiten wegen Jesus sind normal. Das ist die Botschaft dieses Verses. Unannehmlichkeiten wegen Jesus sind normal. Da können wir doch aufatmen. Es sitzt jemand hier, ich sage jetzt den Namen nicht, der noch nicht viele Jahre bei uns in der Gemeinde ist, zum Glauben gekommen ist. Er hat mir kürzlich erzählt, ich habe einen Freund, da habe ich 30 Jahre bin ich mit dem durch dick und dünn gegangen. Wir haben einander immer ausgeholfen. 30 Jahre. Und jetzt kürzlich hat er mir gesagt, du hast dich, seit du jetzt gläubig bist, derart verändert. Und ich zitiere wörtlich, solche Leute will ich nicht mehr in meinem Umfeld haben. Das ist etwas von dieser Hitze. Und das tut weh. Und doch schiebt Petrus nur drei Verse später noch etwas Wichtiges nach, damit es keine Missverständnisse gibt. Es geht nämlich hier um Leiden wegen Christus. Es geht hier nicht um Leiden wegen eigenem Fehlverhalten. Ein Beispiel dazu. Mein Vater hatte mal zwei Lehrlinge in seiner Holzfirma gleichzeitig. Beide bekennende Christen. Und der eine hat sich immer wieder beklagt. Er hat gesagt, er würde als Christ irgendwie so ein bisschen nicht akzeptiert. Und der andere Lehrling hat gesagt, bei mir ist das nicht so. Da hat man die Sache ein bisschen näher angeschaut. Der eine von diesen beiden Lehrlingen, der war ein Fleißiger, der war sehr hilfsbereit. Und der andere Lehrling, der auch Christ war, der war eher so ein bisschen faul. Und wenn es gewisse Arbeiten gab zu machen, da hat er sich gedrückt von der Arbeit. Könnt ihr raten, welchen wohl sich beklagt hat, er wäre als Christ nicht so akzeptiert? Der zweite. Die haben ihm gesagt, du drückst dich immer und willst Christ sein. Und Petrus sagt gleich drei Verse, das ist nicht Leiden für Christus. Das ist hier nicht gemeint mit dieser Hitze. Umgekehrt, wenn ein Christ nie Unannehmlichkeiten wegen Jesus erfährt, nie etwas von dieser Leidenshitze erfährt, wenn wir diesen Vers einmal umkehren, können wir vielleicht sagen, das ist aber ein bisschen komisch. Das ist seltsam. Oder das wäre seltsam. Es könnte sogar ein Alarmzeichen sein. Es hat mich enorm bewegt. Wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir immer wieder im Neuen Testament, Leiden und Christsein gehört zusammen. Wir haben das in unserer westlichen Welt ein bisschen auf die Seite verdrängt. Das ist eine Realität, nicht nur an diesem Vers. Ich habe euch im Predigtflyer, wenn ihr wollt, einige dieser Verse. Also zum Beispiel nur eine Stelle. Als der Paulus die ersten Gemeinden in Galatien gründete, hat er nochmals eine Reise gemacht, sie zu ermutigen, hat Ältesten eingesetzt und dann sagt er zu ihnen, wisset, dass ihr durch viel Bedrängnis durchs Reich, ins Reich Gottes gehen werdet. Wir würden heute bei uns sagen, ja, das ist doch eine Ermutigung. Aber er hat ihnen gesagt, das gehört einfach dazu. Und wenn wir das nie erleben, ja, ein bisschen belächelt sein, könnte es sein, weil wir uns oder weil ich mich als Christ immer wie ein Chamäleon verhalte. Wenn die Umgebung gelb ist oder grün ist, dann bin ich auch grün. Wenn sie gelb ist, rede ich auch wie die Gelben. Also ich meine es nicht politisch. Dann, wenn es rot ist in der Umgebung, dann bin ich auch der Rote. Und wenn alle blau sind, dann bin ich auch ein bisschen blau. Das ist ein gefährliches Spiel. Meine Beobachtung ist, so ein Christ, und darum hält man nicht viele Jahre durch. Einige können das gut, wenn sie gute Schauspieler sind, aber viele Jahre hält man das nicht durch. Richard Kriese hat immer erzählt von diesem Chamäleon, das irgendwann einmal einen Herzinfarkt gekriegt hat, weil sie sich immer angepasst hat. Das gehört dazu. Auf der anderen Seite sind Christen auch keine Revoluzer, die sich nirgends einordnen können, immer Protest machen. Lasst euch die Hitze so euch begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Welchen Sinn haben diese Leiden? Warum wird uns das in der Bibel immer wieder auch an anderen Stellen gesagt? Ich habe schon erwähnt, dass Leiden und Christsein zusammengehören. Wir finden eine Antwort gleich auch wieder hier im nächsten Vers, im Vers 13. Und da wird uns eine ganz positive Sicht zu Leiden oder Unannehmlichkeiten wegen Jesus vermittelt. Ihr habt denn wieder den Vers, lasst euch der Hitze so euch begegnen. Nicht befremden, das ist normal. Und jetzt kommt, warum gehört das dazu? Was ist der Sinn der Sache? Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Ihr seht schon da vorne, welchen Sinn haben Leiden? Ein Gedanke ist erstens, Unannehmlichkeiten wegen Jesus ehren mich als Christen. Leiden wegen Christus sind Wachstumsbeschleuniger. Lassen mein Verhältnis zu Jesus in die Tiefe wachsen. Und das wiederum, wenn unser Verhältnis zu Jesus in die Tiefe wächst, das vermehrt wieder die Freude an Jesus und am Glauben. Ich sage es noch einmal, Unannehmlichkeiten wegen Jesus ehren mich als Christen. Warum? Wir lesen es in diesem Vers, weil ich so einen klitzekleinen Anteil haben darf an den großen Leiden, die Christus für mich erduldet hat, was wir jetzt denn feiern im Abendmahl. Deshalb sind sie uns eine Ehre. Das Paradebeispiel finden wir in der Apostelgeschichte 5. Dort heißt es, wie die erste Christengemeinde gewachsen ist, aber es hat den Führern nicht gepasst, sie haben Angst gehabt um ihre Macht und deshalb haben sie den Aposteln verboten, im Namen von Jesus zu lehren. Die waren nicht gehorsam, die haben munter und fröhlich weiter über Jesus gepredigt und dann wurden sie verhaftet. Und dann heißt es, sie wurden ausgepeitscht, geschlagen. Ihr könnt selber nachlesen, im Vers 42 heißt es von diesen Aposteln, die hatten also Striemen am Körper. Ich denke, die haben sogar geblutet, es hat darunter getropft. Und es heißt, sie gingen fröhlich von des Rates Angesicht. Warum? Wie es hier steht, weil das für sie eine Ehre war, ein kleines bisschen der Leiden von Christus, nur ein kleines bisschen der großen Leiden von Christen auf sich zu nehmen. Das ist der Sinn. Denk daran beim nächsten Mal. Ein kleiner Junge, der gehänselt wurde in der Schule wegen Jesus, der gefragt wurde, was macht das mit mir? Was macht das mit dir? Er hat gesagt, ja, das gehört zum Geschäft. Das gehört zum Geschäft. Genau das will dieser Vers uns sagen. Was ist der Sinn der Leiden wegen Jesus? Eine weitere Antwort finden wir noch im zweiten Teil dieses 13. Verses. Noch einmal, erster Teil. Dann heißt es am Schluss, dann werdet ihr, wenn ihr in seiner Herrlichkeit, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Das heißt also, Unannehmlichkeiten wegen Jesus fördern die Fokussierung und die Vorfreude auf die neue Welt Gottes. Das ist ein weiterer Sinn der Leiden von Christus. Und wenn wir das nie erleben, etwas von diesen Leiden, dann ist die Gefahr groß, dass diese Vorfreude vor all dem Irdischen hier erstickt wird. Deshalb etwas ganz Positives. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil von diesem Gottesdienst, zum Feiern des Abendmahls, wo wir uns das wieder ganz neu vor Augen führen wollen, neu beherzigen wollen, eben feiern wollen, warum wir eine echte Vorfreude jetzt schon haben dürfen auf die neue Welt Gottes. Eine echte Vorfreude auf die Wiederkunft von Christus. Die geschieht nicht allen zur Freude, aber wir dürfen eine echte Vorfreude haben. Und warum die Türe zum Vaterherz heute weit offen ist. Die Band wird uns jetzt mit einem Lied einstimmen, bereits in diesen Teil. Sie nehmen uns mit unter das Kreuz.